Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Das Tagesgespräch.
Peter Kunz, Sie haben ja früher als Rechtsanwalt und jetzt als Professor für Wirtschaftsrecht viel solche Generalversammlungen gesehen, kleine, grosse. Ist jetzt die heute ganz anders?
Sie ist nicht ganz anders, was den Ablauf anbelangt, aber es ist eine völlig andere Dimension, als die meisten Generalversammlungen in der Schweiz sind. Bei 6.500 Aktionären und bei ein paar hundert Gästen reden wir wirklich von einem grossen Event, fast wie wenn wir einen wichtigen Sportanlass haben. Und insofern ist schon etwas Spezielles. Weniger juristisch, aber rein stimmungsmässig merkt man, da ist etwas anderes los.
Jetzt geht es da um 21 Milliarden, die ins Hand gesetzt worden sind. Für das habe ich die Leute seit David Lämmer und so schlicht. Das ist eigentlich schlimmer vorgestellt.
Ja, das hat ein etwas. Das ist mir auch aufgefallen. Bis jetzt wirken eigentlich die Worte zwar originell zum Teil, wo man gehört, aber nicht irgendwie bösartig. Es gibt zwar etwa die Szenenapplaus und der Herr Ospel wird das ein oder andere Mal auch ausgebaut, aber eigentlich sind die Aktionäre relativ durch. Ich erkläre das primär eigentlich da damit, dass die UBS jetzt anders, dass es Swissair noch dazumals nicht wirklich Emotionen weckt, also man tut sich nicht identifizieren mit einem Flaggschiff oder was auch immer, sondern es geht einfach um Geld und die Leute, die da sind, die regen sich zwar darüber auf, dass sie viel Geld verloren haben, aber es ist nicht ein nationales Symbol, wo man das Gefühl hat, es geht ums Labige. Man muss natürlich auch sagen, die UBS hat eine andere Situation als Swissair. Es geht heute nicht ums Überleben von der UBS. Wenn jetzt die UBS beim Zusammenbrachen war, war die Stimmung ganz bestimmt schon völlig anders.
Dann wäre es gerne putsch von den Leuten, die da sitzen.
Genau.
Jetzt der Hauptakteur auf der Seite von der, der einzige Akteur auf der Seite von der Bank ist der Marcel Ospel, der vorne sitzt und ein bisschen das Ganze bestritten hat. Er hat zuerst ungefähr eine 20-minütige Rede gehabt und nachher zwischendurch immer wieder interveniert. Was haben Sie von seinem Auftritt für einen Eindruck?
Der Herr Ospel, muss ich sagen, hat mich gedacht, hat einen sehr souveränen Auftritt geboten. Also zumindest bei der Rede ganz am Anfang. Man muss sich aber auch bewusst sein, natürlich, dass schlussendlich die Rede vorbereitet war. Die ist abgesprochen mit Anwalt, mit Medienexperten. Der Herr Ospel hat das auch mehrfach können trainieren, logischerweise, dass man geschaut hat, wie kommt er rüber. Aber das Auftreten selber, habe ich gefunden, ist sehr überzeugend gewesen. Ich habe den Eindruck, die UBS will auch zeigen und ein Zeichen setzen, dass die Zeit von der Entschuldigung eigentlich durch ist, dass man die Vergangenheit am liebsten möchte ich auch abschreiben, wenn sie so wollen, und führen schauen. Das, was jetzt am meisten stört, natürlich, ist, dass wir die Vergangenheit noch nicht abschreiben, weil die Sonderprüfung zum Thema wird sein. Aber der Herr Ospel in seinem einleitenden Votum hat klar eigentlich nur kurz hinter sie geschaut und hat gesagt, jetzt müssen wir gemeinsam führen schauen und führen sie marschieren. Rein von der Wirkung vom Auftritt her, ich sage jetzt nicht von der Sympathie bei den Aktionären, aber bei der Wirkung ist er positiv übergekommen.
Das ist bei der ersten Rede noch gehalten.
Genau.
Jetzt muss er die ganze Versammlung leiten. Dort dann eigentlich praktisch nach jedem Votum sind 50 Leute gut. 50 Leute haben sich eingeschrieben. 16 haben jetzt geredet oder 17. Seiten kurz irgendetwas. Dort ist es mir zum Teil ein bisschen weniger elegant vorgekommen. Da hat ein Designer geredet und gesagt, er könne nicht Deutsch, er könne nicht Französisch, über den könne Italienisch reden. Und dann hat der Herr Ospel nach einiger Zeit gesagt, Sie können schon reden, ich verstehe Sie einfach nicht. Das finde ich nicht sehr elegant. Kann man sich so etwas leisten als UBS?
Nein, offen gesagt. Also, ich kann nicht generell ein Lob wollen im Herr Ospel für einen Medienauftritt gehen. Immerhin ist er auch ein Banker und nicht ein Medienspezialist. Soweit er konnte vorbereiten, ist es super vorbereitet gewesen. Aber wie Sie zu Recht sagen, ich habe jetzt auch gefunden, der Umgang mit Aktionären zum Teil oder auch, wo Fragen gestellt worden sind und er hat spontan müssen antworten, das ist wesentlich weniger souverän übergekommen. Man muss sich aber vielleicht auch noch über Folgendes bewusst sein, wenn so Fragen gestellt werden, und man spontan seitens vom Verwaltungsrat antworten muss gehen, dann haben die auch rechtliche Relevanz. Also man kann nicht irgendetwas sagen, wenn jetzt ein Herr Ospel würde sagen, ja, wir haben riesige Fehler gemacht, es tut uns leid. Dann könnte jemand kommen in einem Prozess und sagen, aha, wir haben Fehler gemacht, das ist eine Pflichtwidrigkeit. Also insofern ist es leichter, wenn Sie eine vorbereitete Rede haben, die einfach medienwirksam zu verlesen und einen guten Eindruck zu machen, als spontan Fragen zu beantworten. Das zum Teil tatsächlich sehr unelegant übergekommen ist und man fast das Gefühl hat, die Leute sind nicht gerade belächelt worden, aber eher ein bisschen eigenartig behandelt worden. Das ist tatsächlich etwas, was mich auch ein bisschen irritiert hat.
Sind dann Kritiker gut hergekommen und substanziell und überzeugend?
Sagen wir so, das erste Votum vom Herrn Biedermann, ist...
Das ist von der Ethos-Stiftung, die den Antrag gestellt hat.
Ganz genau, das ist die erste, die geredet hat. Da hat auch an sich einen professionellen Auftritt gehabt, da hat man gemerkt, da hat in dem Sinn sich gut vorbereitet gehabt. Spricht natürlich auch für seine Seite, dass Ethos als solches einen guten Ruf hat, auch der Herr Biedermann hat einen guten Ruf. Ob jetzt wirklich die Wirkung so übergekommen ist, das ist ein anderes Thema. Aber inhaltlich hat er einfach wiederholt, was man bereits kennt hat. Bei den jetzigen Votanten, die da sind, muss man sich bewusst sein, das sind ja primär kleine Aktionäre, wo aus welchen Gründen auch immer sich das Wort melden. Sie gehören momentan zum Teil englische Leute, sie gehören Mundart, sie gehören Hochdeutsch, Französisch. Der Herr, der sie vorher aus dem Tessin erwähnt hat, Italienisch. Es ist jetzt ein Kunterbunz von Worten im Prinzip, fast wie auf einer Arche Noah, wo man alles durcheinander hört. Und dort merkt man schon, die Leute haben sich sicher gut vorbereitet, aber die Wirkung ist in dem Sinn schon nicht die gleiche, wie wenn es von Profis vorbereitet worden war.
Über das, was die können ausrichten, wenn wir dann nachher reden, Peter Kunz. Jetzt der Antrag von der Ethos-Stiftung vom Herrn Biedermann ist ja eine Sonderprüfung zu machen. Was könnte denn bei der, was kann die grundsätzlich erreichen?
Also eine Sonderprüfung können Aktionäre verlangen, die Informationen suchen. Konkret wird man Informationen über die UBS, wie die gewisse Themen bei sich intern strukturiert haben. Also insbesondere, weil 21 Milliarden Franken abgeschrieben worden sind, sagt man, ja, hat man die Risiken überhaupt erkannt? Wie hat man die überwacht? Also das Thema Risikomanagement, Risikokontrolle ist der Hauptthemenbereich. Und in dem Zusammenhang wird jetzt die Ethos-Stiftung als Aktionär von der UBS genaue Informationen, ja, haben die vom Verwaltungsrat das super aufgestartet, haben die es angeschaut, haben die es überwacht und haben die beispielsweise interveniert. Weil wir wollen Antworten auf die Frage, wie ist es überhaupt möglich gewesen, dass 21 Milliarden Franken abgeschrieben sind.
Und wenn jetzt nicht rauskommt, sie haben nicht gemacht, das hätten müssen, was kann dann passieren? Klagen oder,
Klagen, genau. Sonderprüfung ist im Prinzip eine Vorbereitung, ist ein Vorspiel für weitere drohende Wolken, wenn sie so wollen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum das UBS das nicht unbedingt will. Die Sonderprüfung als solches, also die Durchführung von dieser Untersuchung, ist primär kostenintensiv und dauert lang und ist schlicht unangenehm für Verwaltungsrat und Angestellte, die müssen befragt werden. Aber wenn sie Sonderprüfung durchführen, dann haben sie am Schluss nicht irgendwie eine Schadenersatzzahlung, sondern sie haben dann einfach die Fakten auf dem Tisch. Und die Fakten, wenn sie die nach der Sonderprüfung haben, die zeigen den Aktionär beispielsweise, aha, da ist etwas falsch gelaufen. Wir haben die Risiken falsch eingeschätzt oder nicht interveniert. Wenn das der Fall ist, dann liegt die Pflichtwidrigkeit vor, nennen wir Juristen da. Und das kann am Schluss zu Schadenersatzzahlungen führen.
Ist dann irgendjemand im Verwaltungsrat, der 21 Milliarden könnte zahlen?
Das ist speziell jetzt bei der UBS. Sonst normalerweise, wenn es um Verantwortlichkeitsthemen geht und um grosse Schaden, dann sagt man, ja, macht ja gar keinen Sinn, es kann eh nicht gezahlt werden, wenn Sie jetzt aber den Verwaltungsrat von der UBS anschauen. Die sehen Sie, dass Sie dort eigentlich mehrheitlich vermögende oder sogar sehr vermögende Leute haben. Also wir haben Leute, die zumindest nach der Zeitschriftbilanz mehrfache 100 Millionär sind oder sogar mehrfache Milliardär. Also insofern sollte eine Verantwortlichkeitsklage mal eingereicht werden, ist zumindest Potenzial, dass jemand muss zahlen, vielleicht nicht gerade 21 Milliarden, aber der Herr Bertarelli, der im Verwaltungsrat ist, ist ausgewiesenermassen ein mehrfacher Milliardär, zumindest ein grosses Risiko eingeht.
Das wäre dann vielleicht Schluss mit Zegeln, wenn er müsste zahlen. Der hätte ja insofern Pech, also vermutlich der Reichste ist da rein, möglicherweise nicht wirklich im Zentrum von der Tätigkeit gestanden ist, aber vielleicht will er Geld hat, der Meister müsste zahlen, wenn es so weit kommt.
Das ist richtig. Man muss sich bewusst sein, wenn man in einen Verwaltungsrat reingeht, ist das nur riskant, weil jedes Verwaltungsratsmitglied haftet unbeschränkt mit seinem Privatvermögen. Und jetzt verwandte juristische Ausdruck, der auch noch wichtig ist, wir haftet solidarisch. Das heisst, jeder Verwaltungsrat haftet für einen Gesamtschaden. Also selbst wenn jetzt ein anderer Verwaltungsrat mehr Schaden verursacht hat, wenn sie drin sind und sie sind der Vermögendste, kann sie eben treffen, dass sie müssen zahlen. Sie könnten schon versuchen, das Geld wieder zurückzuholen bei den anderen Verwaltungsratsmitgliedern.
Was aber wieder Prozess
nach sich zieht. Ja. Genau. Also wenn sie sehr vermögende Verwaltungsratsmitglied haben, wie konkret bei der UBS der Fall ist, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Prozess geführt wird, relativ gross.
Dann müssen wir sagen, dann sind die paar hunderttausend Franken, die im Verwaltungsrat als Entschädigung bekommen, irgendwie gemessen dem Risiko richtig bescheiden. Strafklagen können es dann auch noch geben?
Strafklagen sind erstaunlicherweise bis anhin eigentlich noch nicht ein Thema gewesen, aber es ist tatsächlich so, dass man sich könnte die Frage stellen, zumindest, ob eine sogenannte ungetreue Geschäftsbesorgung vorliegt. Das Thema hat man schon bei der Swiss einmal aufgenommen. Da geht es also darum, dass ein grosser Gesellschaftsschaden verursacht worden ist. Da reden wir von vielen Milliarden Franken. Und nachher könnte es ja sein, dass der Verwaltungsrat eigentlich hat müssen besorgt sein, dass der Schaden nicht eintritt. Wenn jetzt der Verwaltungsrat pflichtwidrig so einen Schaden verursacht hat, dann ist das nicht nur eine Frage von Schadenersatzzahlung, sondern es könnte eben auch strafbar sein. Voraussetzung ist, dass ein sogenannter Vorsatz vorliegt. Der Vorsatz ist aber nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt klingt, weil Vorsatz handelt bereits etwa dann, wenn er eine Schädigung in Kauf nimmt. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass beispielsweise ein Staatsanwalt würde argumentieren, wir hätten zwar nicht wollen schädigen, aber wir hätten beispielsweise was wegen Bonusüberlegung oder was auch immer das Risiko bewusst im Prinzip an Wind hingefahren und Risiken in Kauf genommen. Dann war zumindest der sogenannte Eventualvorsatzthema.
Also ganz harmlos ist das Ganze nicht, jetzt ganz kurz, Peter Kunz, findet Sie, man soll die Sonderprüfung machen in dem Fall oder man soll es bleiben lassen?
Also wie gesagt, ich bin nicht Aktionär, darum kann ich nicht eine Empfehlung abgeben, aber ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass Aktionäre sagen, da wollen wir meine Fakten auf dem Tisch haben, um nachher dann zu schauen, ob Verantwortlichkeitsklage das Thema ist. Ich nehme nicht an, dass es gut geheissen wird heute in der Generalversammlung, aber ich kann nachvollziehen, wenn die Aktionäre zustimmen.
Dann gäbe es noch eine Möglichkeit vom Gericht, wenn wir jetzt da weglassen. Mhm. Jetzt wird ja heute Nachmittag, wenn es dann eh mal so weit kommt, dass gar noch längere Zeit auch noch über die Kapitalspritze geredet, 13 Milliarden, 11 Milliarden kommen aus Singapur, 2 irgendwo aus dem arabischen Raum, dort weiss man nicht genau, wer es ist. Und auch da hat es lang geheißen, die Aktionäre, die bisherigen, wir kommen nichts mehr, wir hätten auch wollen, ist denn das die einzige Möglichkeit gewesen, um dieser Bank wieder Geld zu führen, oder hätte es überhaupt Alternativen gegeben zur Sicht von der rechtlichen Voraussetzungen?
Ich muss sagen, an sich sind da zwei Themen, heute Sonderprüfung und die Kapitalerhöhung. Und wir diskutieren die Sonderprüfung, weil sie in dem Sinne ein bisschen spannender daherkommt. Aber das wirklich wichtige Thema ist die Kapitalerhöhung. Und hinten nachher kann man schon ein bisschen darüber philosophieren, wir hatten andere Möglichkeiten, andere Varianten gehabt. Aber ich glaube, man muss der UBS zugutehalten, dass so ein Grosskonzern sehr schnell, sehr kurzfristig muss Geld können vorweisen. Sie sind zwar nicht in dem Sinne in einen Kapitalverlust hineingelaufen, aber nicht zuletzt aus Reputationsgründen. Stellen Sie sich vor, das ist ein weltweiter Player, wenn es plötzlich gesagt hat, denen fehlt das Kapital, haben sie müssen eine Kapitalspritze bekommen. Und woher nach, wenn nicht stellen? Ob jetzt die Aktionäre mitziehen, das ist eh eine offene Frage, dass sie nicht so schnell könnten mitziehen wie zwei Investoren, die offensichtlich innerhalb von Tagen zugesagt haben, ist ein anderes Thema. Aus dem Grund denke ich, hat UBS nicht viele Alternativen gehabt, wo sie im Dezember mit dem Vorschlag gekommen ist.
Und offenbar fährt es relativ günstig. Also wenn jetzt ein Aktionär hätte müssen mitmachen, dann, oder die Singapore machen jetzt im Prinzip hinterste 1-2 Milliarden, wenn das genau anschaut. Ja. Jetzt ist auch vorgeschlagen heute worden von Leuten, man hätte einfach keinen Bonus zahlen sollen, es sind 12 Milliarden Bonus gezahlt worden, allerdings für Leute, die vorwärts gemacht haben im letzten Jahr, wären das eine Variante gewesen, überhaupt machbar gewesen wären, oder wären alle davon gelaufen?
Es wären vielleicht nicht alle davon gelaufen, aber Sie müssen schon sehen, eine Sippenhaftung im Gesamtkonzern, das war nicht die Ordnung. Weil es hat tatsächlich Abteilungen gegeben, vor allem die in der Vermögensverwaltung von reichen Klienten, die sehr gut gearbeitet haben. Also wenn sie allen Boni gestrichen hatten, dann hat wahrscheinlich die UBS ein Personalproblem bekommen. Auf der anderen Seite, dort die UBS auch, der Herr Rospel hat das heute wieder ein bisschen so gemacht, eigentlich immer Fingerzeig nur gegen 300 Investmentbanker in New York machen. Die haben sicher keinen Bonus bekommen. Aber offen gesagt bin ich schon der Meinung, dass man vielleicht die Verantwortlichkeit da, was Bonusstreichungen anbelangt, ein bisschen breiter hätte ziehen können. im Investmentbanking, weil natürlich eine Kultur aufgebaut worden ist in gewissen Bereichen der Bank, wo halt auch höhere Risiken aus Bonusüberlegungen einfach provoziert haben. Wenn Sie aber schauen, wenn wir denn das abziehen, dann reden wir nicht mehr von 12 Milliarden Boni, sondern vielleicht von ein paar hundert Millionen Bonuszahlungen, die man hätte können sparen, wenn man die Verantwortlichen hingezogen hat. Und das hat sicher nicht geholfen.
Das macht der Berater nicht wirklich fein. 2-3%. Jetzt will ich nochmal auf die Versammlung zurückkommen, die da nach wie vor weitergeht in der St. Jakobshalle. 6400 ungerade Leute sitzen da im Hauptsaal und in einem Nebenzahl. Die UBS hat ungefähr 180'000 Aktionäre, also ein ganz kleiner Bruchteil ist da. Und viele von denen sind Kleinaktionäre, die praktisch keine haben, irgend 10, 20, 30, ja, vielleicht 100 oder so. Was könnten die überhaupt ausrichten, wenn sie da hinkommen, klatschen und Bau rufen? Aber sonst haben sie eigentlich nichts zu sagen.
Darf ich offen und die Aktien?
Ja, sicher sollen sie sogar, ja.
Also, nein, sie haben eigentlich wirklich nichts zu sagen. Ganz böse gesagt.
Wieso kommen denn die überhaupt?
Das macht es wahrscheinlich nicht aus, aber ein Teil ist natürlich schon da, einfach um im Ärger zu ventilieren, Luft abzulassen, weil mir hat, wenn Sie schauen, wenn Sie Aktien haben von 80 Franken wert, plötzlich nur noch 37. Also mir hat innerhalb von einem Jahr die Hälfte vom investierten Vermögen in UBS-Aktien verloren. Also insofern kann ich nachvollziehen, dass die Leute kommen wollen, dass sie den Ärger kundtun wollen. Auf der anderen Seite, wenn Sie schauen, die 6'500 Leute, die warten schlussendlich sehr wenige Aktienvertreter, weil wenn jemand mit 10 Aktien kommt, ist das zwar vielleicht gewichtig, aber das geht einem um 10 Stimmen. Ich denke, solche Generalversammlungen sind zwar schon wichtig unter dem Stichwort von Aktionärsdemokratie, mir macht sich aber ein bisschen Illusionen, weil die Entscheidungen fallen nie in diesen Generalversammlungen.
Eben, es gibt ja sogar Zahlen von diesen 180'000, die dann gesagt haben, habe ich gelesen, 130'000 sind die Leute mit weniger als 1'000 Aktien. Ja. Die haben zusammen 2,3% vom gesamten Aktienkapital. Ja. Das ist wirklich schade im Treis auf Basel. Oder ist denn die Aktionärsdemokratie eigentlich nur Farce?
Ich würde nicht gerade sagen, eine Farce, aber sie reinigt ein bisschen die Pipeline, wenn sie so wollen. Das ist psychologisch tatsächlich etwas, dass die Aktionäre fast wie bei einer politischen Veranstaltung auch Luft ablassen können. Ansonsten aber muss man sagen, dass die Aktionäre nicht anwesend sind und aus dem Grund muss man auch die gesetzlichen Grundlagen ändern. Also ein neues Aktienrecht, das in Vorbereitung ist, sieht beispielsweise vor, dass Internetgeneralversammlungen möglich ist. Das bedeutet jetzt beispielsweise, wenn Sie heute eben nicht den ganzen Tag frei nehmen können, weil Sie in St. Gallen am Arbeiten sind, dass Sie zumindest über das Internet für Ihre Aktien können abstimmen und durch das würde Präsenz künftig sicherlich erhöht werden.
Wenn ich es recht verstanden habe, am Anfang sind die Zahlen verlesen worden, sind aber das ungut 50% vom, ja, Aktienkapital betreten. Das ist doch relativ noch viel, oder?
Also das muss ich sagen. Ich bin überrascht gewesen, als ich gehört habe, dass 53,78%, also mehr als 50% vom gesamten Aktienkapital anwesend ist. Das ist doch eine sehr hohe Zahl. Aber die 53%, die dürfen Sie nicht auf die 6'500 Leute umlegen. Sondern ein Grossteil von diesen Aktien sind vielleicht von Pensionskassen, von Fonds und so weiter, zur Vertretung gegeben worden. Ich habe geschaut, ein Grossteil von diesen Aktien hat man im Verwaltungsrat zur Verfügung gestellt. Also dort gibt es eine Vollmacht, wo ein Aktionär nicht anwesend war, aber gibt Vollmacht für die Aktien im Verwaltungsrat. Das sind von den Anwesenden mehr als 20%. Und sehr viele Leute haben auch ihre Stimme. Tun sie nicht vor Ort aus, sondern haben sie im sogenannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter gegeben. Also 324 Millionen Aktien heute von einer Milliarde Anwesenden, etwa ein Drittel, wird vertreten von einem einzigen Mann dort hin, vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Also ein einziger Mann hat heute ein Drittel von allen Stimmen. Da muss man schon sehen, eben in dem Sinne, Aktionärsdemokratie läuft im Aktienrecht eben nicht nach Kopf, sondern wirklich nach Anzahl Aktien.
Also, wer hat dann zu sagen, jetzt ist es ja so, es gibt ja dem ganzen Zeug keine wirklich grossen Aktien, die Singapuren, ja, die aufkommen, sind dann mit denen. Sie haben schon ein bisschen gehabt, ungefähr 10%. Was haben die grössten Einzelaktionäre? Da, ja, gibt es so Gruppen, die noch ein bisschen grösser sind. CS hat irgendwie 3,5%. Einen richtig grossen Aktionär, der klar sagt, da geht es durch und die anderen können einfach nicken, den gibt es da nicht. Mhm. Wer befiehlt denn überhaupt? Macht der Verwaltungsrat de facto, was er will?
Ja, das ist eben genau das Problem. Bei anderen sogenannten Publikumsgesellschaften, also wo an der Börse sind. Dort haben sie zum Teil einen Grossaktionär oder eine Familie, die viele Aktien haben.
Beispielsweise weiss man als andere, ich kann nicht sagen, es gibt
genau,
einfach Geld vermutlich.
Ganz genau, also beispielsweise bei Deichhofi, Luzern, Brauerei. Dort sind vor ein paar Wochen im KKL sozusagen 1200 Personen anwesend gewesen. Schlussendlich aber ist eine Person dort drin, die mehr als 40% vom Kapital hat. Und wenn Sie das umgerechnet haben, sind etwa 80% von einer einzigen Person dort im vertreten worden. Also insofern weiss man bei so einer Generalversammlung, dass man eigentlich nichts zu sagen hat. Dann wissen Sie aber, was kontrolliert, nämlich eben die Grossaktionär. Jetzt bei UBS ist eine ganz andere Situation. Dort hat niemand sehr viel. Wie gesagt, CS hat am meisten mit 3,5%. Es ist nicht anzunehmen, dass CS jetzt der UBS in dem Sinne in Rückenfall bei der Sonderprüfung beispielsweise. Was bedeutet das? Wenn eben niemand Kontrolle hat, dann kontrolliert das Unternehmen da, was führt. Also wenn Sie keinen gewichtigen Aktionär haben, dann hat der Verwaltungsrat und die Konzernleitung das Sagen. Und das ist eben natürlich potenziell ein Problem, weil die nicht gerade unkontrolliert sind, aber sie sind weniger kontrolliert, als wenn es einen Grossaktionär gibt.
Das kommt mir ein bisschen vor wie im späten Mittelalter, wo sich irgendwelche Condottieri eine italienische Stadt in den Nagel gerissen haben, nicht befohlen haben, weil sie die Ersten gewesen sind. Funktioniert das ungefähr so?
Vielleicht nicht ganz so krass, aber man kann schon sagen, es kann störend sein, wenn ein Verwaltungsrat oder das Management ganz generell, wo selber an der Gesellschaft ja nur minim beteiligt ist, also das Verwaltungsrat ja, und Konzernleute, die haben,
3%,
genau, oder die sind also in dem Sinn auch nicht eine grosse Beteiligung dort drin, obwohl sie selber nicht zeigen, das Geld müssen investieren in die Gesellschaft, können sie jetzt ein bisschen trivial gesagt, damit machen, was sie wollen. Das ist tatsächlich etwas, wo die Leute stören kann, aber das ist halt entsprechend so, wenn sie keinen Grossaktionär haben.
Das ist auch einfach schlicht Kapitalismus, wo die, die Geld haben, sagen, dass du da und die anderen folgen.
Das ist so. Wenn jetzt du bei einer Genossenschaft wäre, was anders, bei einer Genossenschaft, dort entscheidet jeder Einzelne mit deiner Stimme, da würde also da 6500 Genossenschaften entscheiden. Aber bei einer Aktiengesellschaft wie bei der UBS AG entscheidet eben das Kapital. Und wenn sie 10 Aktien haben und ein anderer hat 10.000, dann haben sie halt einfach nur ein Promille zu gut.
In einer Genossenschaft werden Herr Rospel wahrscheinlich zurücktreten, würde ich vermuten. Schafft die Bankenkurve?
Wissen Sie, ich glaube, momentan geht es gar nicht darum, ob sie die Kurve schafft oder nicht. Sie ist nicht in einer Swissair-Situation, dass sie vor dem Absturz ist. Ich glaube, Dubius hat zwei Probleme. Die Vergangenheitsbewältigung mit der Sonderprüfung. Also die Sonderprüfung ist etwas Unangenehmes. Weil wenn Dubius weitergegangen ist in ein, zwei Jahren und sie hat es nach eurem Wort Kurve geschafft, dann ist immer noch die Thematik, warum hat er 21 Milliarden verlochen, so gut Deutsch. Das Wichtige ist tatsächlich, bekommt sie das Geld, bekommt sie das Kapital. Weniger, weil sie saniert werden muss. Dubius ist nach wie vor gut dastehend, also rein finanziell. Sie müssen sie nicht sanieren, aber sie müssen extern, sprich für die Finanzwelt, für die ganze globale Finanzindustrie, ein Zeichen setzen. Und unter dem Aspekt geht es nicht um eine Existenzfrage, wenn Sie so wollen, aber es ist eine zentrale Wirtschaftsfrage für die Zukunft von der Gesellschaft.
Und die Aktien, die da sitzen, mit Ihnen ein paar hundert Aktien, die können hoffen, dass wieder auf sie geht, dass es gar nicht so schlimm war.
Das ist so. Im Prinzip, wenn Sie Dubius-Aktien vor längerer Zeit gekauft haben, dann müssen Sie es jetzt einfach aussitzen und sagen, okay, wir sind von 80 Franken mal abgestürzt auf 37, aber möglicherweise sind wir in zwei Jahren wieder auf 95. Das wissen wir nicht. Man muss sich bewusst sein, wenn man in Aktien investiert, dann muss man ein bisschen Schnauf haben. Und die UBS AG ist jetzt wirklich eine Gesellschaft und das ist an sich auch etwas Positives, weil sie eine wichtige Gesellschaft ist für unsere Volkswirtschaft sogar, wo nicht ein Spekulationsobjekt ist. Ich hoffe nicht UBS Aktien, weil sie sagen, in einer Woche ist sie da oben, dann kann ich sie verkaufen.
Da muss man also warten. Warten müssen wir heute Nachmittag, das geht noch stundenlang.
Das ist so.
Peter Kunz, besten Dank für das Gespräch.
Merci vielmals.